Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Diplompsychologe und Online-Coach mit über 40 Jahren Erfahrung. Das Thema heute: John Lennon, ein Nowhere-Man auf der Suche nach Liebe. John Lennon war Mitbegründer der Beatles, einer der erfolgreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und politischer Aktivist. Hinter dem Idol, dem Friedenskämpfer, dem Provokateur, verbarg sich ein Mensch, der früh alles verlor, was er brauchte, und ein Leben lang versuchte, diesen Verlust in Musik, Wut und Utopie zu verwandeln. In dem folgenden fiktiven Interview versuche ich, das Lebensthema hinter dem Mythos sichtbar zu machen. John, ich möchte heute nicht über die Beatles reden, ich möchte über den Jungen reden, der du warst, bevor du John Lennon wurdest. Wer war das? Lennon zieht an seiner Zigarette, lehnt sich zurück. Ein langer Moment. Ein Junge, den niemand wollte. Oder genauer, den die, die ihn liebten, nicht behalten konnten. Oder nicht behalten wollten. Ich weiß es bis heute nicht, was schlimmer ist. Deine Mutter Julia hat dich als kleines Kind bei ihrer Schwester Mimi abgegeben. Du warst 5 Jahre alt. Ja, und weißt du, was das Grausamste ist? Sie wohnte 10 Minuten entfernt. Ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, sie ist da, sie könnte kommen. Aber sie kommt nicht. Nicht wirklich. Er machte eine kurze Pause. Und dann, als ich 17 war und wir uns gerade wieder näher gekommen waren, da wird sie von einem betrunkenen Polizisten angefahren, auf der Straße vor Mimis Haus. Ich war der Letzte, der sie gesehen hatte. Das hat sich eingebrannt. Für immer. Du hast später Lieder über sie geschrieben. Julia und Mother, Songs voller Schmerz. War das Musik als Verarbeitung? Lennon schüttelt langsam den Kopf. Verarbeitung klingt so ordentlich, so abgeschlossen. Nein, es war eher Schreien mit Melodie. Wenn du Mother hörst, dieses Ende, wo ich nur noch rufe, Mama, don't go, Daddy, come home. Das ist kein Kunstgriff. Das ist ein Kind. Ein Kind, das ich immer noch war. Und dein Vater? Alfred, Freddy. Er war Seemann, kam und ging. Als ich 3 war, verschwand er nach Newcastle. Als ich 5 war, tauchte er kurz auf, wollte mich mit nach Neuseeland nehmen. Meine Mutter sagte, entscheide dich, bei ihm bleiben oder bei mir. Ich war 5 Jahre alt. 5. Was war es, ein Kind von Entscheidungen? Ich wollte bei ihm bleiben. Aber als er wegging, lief ich meiner Mutter hinterher. Er lacht kurz, aber es ist kein fröhliches Lachen. Er ließ mich gehen. Einfach so. Das habe ich ihm nie wirklich vergeben. Und mir selbst auch nicht. Dir selbst? Ja, weil ich das Gefühl nie losgeworden bin, ich hätte mich anders entscheiden müssen. Als ob ein 5-Jähriger für den Abgang seiner Eltern verantwortlich wäre. Ich beobachte Lennon. Er ist bekannt für seinen scharfen Witz, seine Schlagfertigkeit, seinen beißenden Sarkasmus. Jetzt ist das alles weg. Da sitzt jemand, der sehr genau weiß, wo es weh tut und trotzdem nicht wegläuft. Du hast früh eine Gruppe gefunden, die Beatles. Paul, George, Ringo. War das eine Familie? Das war mehr als eine Familie. Das war Überleben. Mit Paul, wir waren beide Jungs ohne Mutter. Seine waren Krebs gestorben, meine durch den Unfall. Das haben wir nie ausgesprochen, aber wir haben es gespürt. Manchmal reicht das. Und dann kam der Ruhm. Schnell, überwältigend, global. Was hat das mit dir gemacht? Lennon überlegt. Weißt du, was passiert, wenn Millionen Menschen dich lieben? Du glaubst eine Sekunde lang, dass der Schmerz aufhört. Dass das Loch sich füllt. Aber es fühlt sich nicht. Es wird nur lauter um das Loch herum. Das klingt wie eine sehr einsame Erfahrung. Ich war einer der berühmtesten Menschen der Welt und ich war einsamer als in meiner Kindheit in Liverpool. Wenigstens damals wusste ich, warum. Du hast immer wieder provoziert, die Kirche, den Krieg, die Mächtigen. Woher kam diese Wut? Er lehnt sich vor. Wut ist Trauer, die keine Sprache gefunden hat. Das habe ich erst viel später verstanden. Damals dachte ich, ich kämpfe für den Frieden, für Vietnam, für die Unterdrückten. Und das stimmte auch. Aber darunter kämpfte ich gegen etwas in mir. Gegen das Gefühl der Ohnmacht, gegen den Jungen, den niemand zugehört hat. Give peace a chance, imagine. Friedensbotschaften aus dem Mund eines Mannes, der selbst, nach allem, was man weiß, alles andere als friedlich sein konnte. Im privaten Leben, mit dir selbst. Lennon nickt. Ja, das ist die Ironie, die ich selbst gesehen habe. Ich stand im Bett und rief nach Frieden und hatte keinen in mir. Ich war zu Yoko oft grausam. Zu meinem ersten Sohn Julian war ich jahrelang abwesend. Genauso abwesend wie mein Vater. Ich habe das Muster wiederholt, das ich hasste. Er hält inne. Wiederholungszwang nennen das die Psychologen, glaube ich. Man tut dem anderen an, was einem selbst angetan wurde. Nicht aus Bosheit, sondern weil man nichts anderes kennt. Du sprichst sehr klar darüber, John. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Die 5 Jahre, in denen ich mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, um Sean aufzuziehen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht geflohen bin, dass ich einfach da war. Ich mache eine Pause, dann stelle ich die Frage, die ich schon eine Weile zurückhalte. John, wenn du heute den 5-Jährigen vor dir hättest, den Jungen aus Liverpool, was würdest du ihm sagen? Lange Stille. Lennon starrt auf seine Hände. Ich würde ihm sagen, es ist nicht deine Schuld, dass sie gegangen sind, dass sie sich nicht um dich gekümmert haben. Das hatte nichts mit dir zu tun. Du warst gut genug. Du warst mehr als gut genug. Seine Stimme wird leiser. Aber ich glaube, das hätte ich ihm 100 Mal sagen müssen. Jeden Tag. Weil so ein Satz nicht reicht, um 40 Jahre Erfahrung zu überschreiben. Hat Yoko dir das gesagt? Sie hat es versucht, aber weißt du, was das Problem ist, wenn du nie gelernt hast, geliebt zu werden? Du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, wenn jemand dich liebt. Du schiebst es weg, du testest es, du zerstörst es manchmal, bevor es dich zerstören kann. Er schaut mich direkt an. Das ist das eigentliche Thema, oder? nicht die Musik, nicht der Ruhm, nicht mal der Frieden, sondern die Frage, ob ich je wirklich glauben konnte, dass ich lebenswert bin. Ich sage nichts, er auch nicht. Es reicht. Drei psychologische Konzepte dieser Lebensthema-Analyse von John Lennon. Erstens Parentifizierung. Der Begriff geht auf den Familientherapeuten Ivan Bostrom-Meninage zurück, wurde aber vor allem durch den Entwicklungspsychologen Gregory Yurkovich systematisch untersucht. Parentifizierung beschreibt die Umkehrung der natürlichen Fürsorgerichtung. Das Kind übernimmt emotionale oder praktische Verantwortung für einen Elternteil, lange bevor es dafür psychisch gerüstet ist. Bei Lennon zeigt sich das in einer besonderen Form. Er wurde nicht zum Versorger im Alltag, sondern zum emotionalen Anker für zwei instabile Frauen. Tante Mimi, die ihn aufzog, war streng, kontrollierend, ohne Wärme. Er lernte früh, ihr zu entsprechen, keine Bedürfnisse zu zeigen, zu funktionieren. Julia, seine Mutter, war das Gegenteil. Verspielt, unzuverlässig, selbst ein großes Kind. Wenn Lennon sie besuchte, war er weniger ihr Sohn als ihr Komplize. Er passte sich ihrer Stimmung an, nicht umgekehrt. Kinder in dieser Rolle entwickeln nach Yurkovich eine charakteristische innere Spaltung. Nach außen wirken sie reif, schlagfertig, unabhängig. Innen bleibt ein erschöpftes Kind, das nie gelernt hat zu empfangen, weil Empfangen nie sicher war. Lennons berühmte Schlagfertigkeit, sein beißender Witz, sein Misstrauen gegenüber Autorität, all das trägt diese Signatur. Ebenso seine lebenslange Ambivalenz gegenüber Nähe. Er brauchte Menschen dringend und stieß sie gleichzeitig weg. Zweitens das Konzept der komplexen Trauer. Die Psychiaterin Catherine Scheer von der Columbia-Universität hat das Konzept der Complicated Grief, der komplexen Trauer, maßgeblich geprägt. Sie unterscheidet sie von normaler Trauer durch ein entscheidendes Merkmal. Die Trauernden kommen nicht in Bewegung. Der Verlust bleibt unabgeschlossen, weil er mit einer ungelösten Beziehung verknüpft ist. Lennon verlor seine Mutter Julia zweimal. Das erste Mal mit 5 Jahren, als sie ihn abgab. Das zweite Mal mit 17, als sie starb. Zwischen diesen beiden Verlusten lag eine zaghafte Annäherung. Julia hatte ihm das Banjo beigebracht. Sie hatten angefangen, sich zu kennen, und genau in diesem Moment der Öffnung riss der Tod sie weg. Das ist die besondere Grausamkeit dieser Art von Verlust. Man trauert nicht nur um den Menschen, sondern um die Beziehung, die hätte sein können, um Gespräche, die nie geführt wurden, um die Mutter, die Julia vielleicht noch hätte werden können. Diese unabgeschlossene Trauer hat kein natürliches Ende, weil es nichts gibt, worauf sie sich beziehen kann. Kein gemeinsames Leben, das man erinnert, nur ein Potenzial, das erloschen ist. Lennons Song Julia aus dem Weißen Album, der einzige Beatles-Song, den er allein aufnahm, ist musikalisch das präziseste Dokument dieser Trauer. Zart, schwebend, als würde er etwas berühren wollen, das sich immer wieder auflöst. Und im Plastic Ono Band Album von 1970, nach Jahren der Primal Therapie bei Arthur Janoff, bricht es offen heraus. Mother, you had me, but never I had you. Kein poetisches Bild, eine Tatsache. Das dritte psychologische Konzept in Lennons Leben, Dissoziation als Schutz. Dissoziation ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist eine der intelligentesten Antworten, die ein kindliches Nervensystem entwickeln kann, wenn die Umgebung zu viel Schmerz bereithält und zu wenig Halt. Der Traumaforscher Bessel van der Kolk beschreibt in The Body Keeps the Score, wie Kinder sich in chronisch unsicheren Beziehungssituationen lernen, sich innerlich abzuspalten, präsent zu wirken und gleichzeitig woanders zu sein. Der Körper ist im Raum. Die innere Welt ist anderswo, in Sicherheit, unberührbar. Für Lennon wurde Musik früh zu diesem dissoziativen Raum. Auf der Bühne war er vollständig und gleichzeitig geschützt. Die Rolle des Rockstars, des Provokateurs, des Friedenkämpfers erlaubte ihm, intensiv zu sein, ohne wirklich zugänglich zu sein. Hinter jeder Identität, die er annahm, lag eine Schutzschicht. Das erklärt eine der auffälligsten Paradoxien seines Lebens. Lennon konnte in Interviews von erschütternder Offenheit sein, über seine Kindheit, seinen Schmerz, seine Fehler und gleichzeitig im privaten Leben emotional abwesend, manchmal grausam. Es ist kein Widerspruch, sondern die Logik der Dissoziation. Reden über Schmerz ist nicht dasselbe wie Schmerz fühlen. Solange man analysiert, ist man sicher. Van der Kolk betont, dass Heilung von frühen Bindungsverletzungen nicht durch Einsicht allein geschieht, sondern durch neue Erfahrungen von Sicherheit im Körper, in Beziehungen, im Moment. Lennons 5 Jahre als Hausmann, bewusst präsent, bewusst da für seinen Sohn Sean, waren möglicherweise der erste echte Schritt aus der Dissoziation heraus. Nicht mehr Rolle, nur noch Mensch. Was bleibt? John Lennon wurde am 8. Dezember 1980 vor seinem Haus in New York erschossen. Er war 40 Jahre alt. Wenige Monate zuvor hatte er Double Fantasy veröffentlicht. Ein Album, das von Liebe, Familie und Anfangen handelt. Von einem Mann, der zum ersten Mal in Frieden mit sich zu sein schien. Manchmal kommt die Reife spät. Manchmal kommt sie gerade noch rechtzeitig. Auf meinem Blog lesen Sie mehr Fallberichte und Lebensthema-Analysen aus meiner Coaching-Praxis. Alle Fälle sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Alle Fallgeschichten gibt es auch als Podcast zum Anhören. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein 3-Stunden-Coaching. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an. Alle Informationen auf meinem Blog. Was verbinden Sie mit John Lennon? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.